Herzlich willkommen. Schön, dass wir so Gemeinschaft schon mit dem Abendmahl feiern konnten, weil das Abendmahl steht in engster Verbindung mit der Auferstehung von Jesus. Und heute geht es um die Auferstehung von Jesus, Ostern. Angestoßen zur heutigen Predigt wurde ich von ihm. Wer kennt ihn? Nata Bubenzo, ja, schon ein bisschen bekannt. Crosspaint ist so eine Organisation, die er gegründet hat. Nata Bubenzo ist ein Evangelist, unter anderem interessante Beiträge auf YouTube zu finden und so weiter. Er sagte bezüglich der Auferstehung: Es braucht mehr Glauben, die historischen Fakten einer Auferstehung zu leugnen, als an die leibliche Auferstehung. Also es braucht mehr Glauben, es zu leugnen, als daran zu glauben. Dem gehen wir heute ein wenig nach. Ist das so? Gibt es so handfeste Überzeugungen? Denn wahrscheinlich ist es dir auch schon so gegangen: Was? Du glaubst noch an eine Auferstehung? So ziemlich ähnlich ist ja das andere Thema. Was? Du glaubst an eine Jungfrauengeburt? Kennt ihr das? Das sind so die zwei typischen Dinge, oder? Und du sagst: Ja, ich glaube es. Es gibt gute Gründe dazu. Der Journalist, Autor und Christ, Markus Bieker, der sagte zur Auferstehung: Die leibliche Auferstehung von Jesus gehört zur Grundüberzeugung der Urchristen. Oder gehörte, sie leben ja nicht mehr, die Urchristen. Mit diesem Faktum stand und fiel ihr Glaube. Und das ist auch das, was wir in den Evangelien und in der Apostelgeschichte lesen. Immer wieder kommt diese Auferstehung. Sie war der wesentliche Inhalt der Botschaft, die sich Raum verschaffte und schon im ersten Jahrhundert bis nach Europa kam und geglaubt wurde. Er sagte auch, Speaker Markus: Ein Glaube, der sich nicht auf Jesus als Auferstandenen gründet, ist nicht christlich. Also so eindeutig. Auferstehung gehört zum christlichen Glauben. Weitere Zeugnisse. Priester und die Pharisäer zu Pilatus: Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer, Jesus gemeint, sprach, als er noch lebte: Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Also sogar die Gegner von Jesus glaubten, dass es eine Auferstehung geben könne. Oder? Eindeutig. Geben könne. Die sagten nicht einfach: Ach was, der Schwätzer hat da gesagt, er wird auferstehen. Komm, das glaubt ja niemand. Da müssen wir keine Soldaten stellen da beim Grab. Und komm. Oh doch. Oh doch, sie stellten Soldaten an das Grab, wo Jesus begraben wurde. Nur schon spannend, dass überhaupt diese Aussage ihnen bekannt war. Überlegt euch das einmal, vor der Auferstehung. Und dann ein Satz, der hat mich wiederum erschüttert. Das steht eben auch in diesem ersten Korintherbrief, den Joachim schon gelesen hat, einen Teil daraus, und den wir heute einiges noch lesen werden. Und ich habe deshalb dieses Bild der Sadduzäer vom letzten Sonntag noch einmal mitgebracht. Die Sadduzäer glaubten ja nicht an eine Auferstehung. Es gäbe keinen Himmel, keine Engel, wie sie sich Gott vorstellen, keine Ahnung. Jetzt findest du und ich, dass Christen Menschen, die an Jesus glauben, eigentlich sadduzäisch denken. Nämlich zweifeln an einer Auferstehung. Und das ist da in Gegend wieder für uns hilfreich, wenn vielleicht Christen sagen, Gläubige an Jesus, ach weißt du, das mit der Auferstehung. Ich glaube an Jesus und an seine Liebe und dass er mir vergeben hat und all das. Aber muss man das wirklich glauben? Das eckt ja nur an. Das stört ja nur zu glauben. Das war vielleicht ein Grund. Auf alle Fälle steht denn da, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche, sagt Paulus, unter euch, Korinthern, es gebe keine Auferstehung der Toten? Also es muss einige gegeben haben, die das so gesagt haben. Das ist doch erschütternd, nicht? Aber irgendwie, ja, es war schon immer so und es ist bis heute so, dass der größte, das müssen wir so sagen, der größte Feind des Christentums die Christen selber sind. Die grundlegende Wahrheit nicht bezeugen, geht man in die evangelische Kirche. Kommt mit der Auferstehung. Die nächsten Generationen nach Luther und Calvin, die Reformatoren und wie sie alle heißen, die hingestanden sind für den rettenden Glauben. Und jetzt nach Jahrhunderten wirft man das alles weg. Wer die Auferstehung leugnet, wie es Speaker sagte, der ist nicht christlich, das ist kein Christ mehr. Das ist schon also eine elementare Frage. Dann hat Nathanael Bubenzer, der mir eigentlich in vielem die Anregung zu dieser Predigt gegeben hat und ich auch einiges mit nenne hier von ihm, muss da nichts verstecken, er hat Folgendes gesagt, das leere Grab ist wirklich ein Fakt. Und hier auch wiederum Matthäus 28, 11 bis 13 seien die Gegner erwähnt. Die Gegner. Dass das Grab wirklich leer war. Und diese Argumentation zum Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus war mir nicht so richtig bewusst, was das für ein Argument ist, dass das Grab wirklich leer war. Auch hier wiederum, nachdem eben diese Pharisäer und Priester gesagt haben, stellt Soldaten hin, den römischen Machthabern, nimmt, oder, bewacht das, damit es klar wird und so weiter. Nun, ihr wisst, was geschehen ist. Engel hat einen Stein weg, die Soldaten haben geschlafen oder irgendetwas. Auf alle Fälle haben nichts mitbekommen und er ist da verstanden. Und jetzt war das Grab leer. Die Soldaten gehen und müssen bekennen, wir haben ein Problem. Das Grab ist leer. Und die Pharisäer und Sadduzäer und wie sie alle heißen, die konnten dem nicht widersprechen. Es war so. Und dann haben sie ja einfach, Matthäus schreibt das hier auf, haben sie einfach es offensichtlich vertuscht. Offensichtlich vertuscht gesagt, ja, wir sehen, scheinbar ist das Grab leer. Sagt einfach, die Jünger hätten ihn gestohlen. Oder? Ihr dürft lügen. Die Heiligen, Priester und so weiter, die sagen, lügt doch einfach und sagt, es sei so und so gewesen. Aber sie bekennen, das Grab war leer. Sie sagten nicht, der war doch dort und so weiter. Ihr kennt all die Argumentationen, die es gibt, wie es anders gewesen sein könnte. Wenn man das durchdenkt, kann das wirklich anders sein? Kommt man auf den Schluss, nein, das geht gar nicht. Und wir gehen es dieser Argumentation nach. So quasi, die Jünger hätten ihn gestohlen, oder? Weggenommen, den toten Körper von Jesus. Mit all den Fragen, ja, wo wäre der wohl begraben? Zum Beispiel, oder? Oder was hätten dann die Jünger davon gehabt, wenn sie irgendwo, ich sage es ein bisschen despektierlich, Jesus verscharrt hätten, aber ja nicht irgendwo das ist. Oder eine Wallfahrtsstätte dort gemacht. Das konnten sie ja nicht, weil es musste ja geheim bleiben. Was für einen Sinn und Wert hätte das gemacht? Oder? Und dann noch hinzustehen, jawohl, er ist auferstanden. Und du weißt ganz genau, der ist ja gar nicht auferstanden. Wir wissen ja, wo wir ihn verscharrt haben. Und es geheim halten müssen, damit es ja niemand entdeckt. Denn wenn er gefunden würde, dann würde er alles auffliegen. Also rein schon diese Überlegung merkt man, wie widersinnig, unlogisch das eigentlich ist. Wenn wir von Auferstehung reden, müssen wir noch zwei Missverständnisse klären. Was ist Auferstehung? Eine Art Wiederbelebung, sagte Nathanael Bubenzer. So quasi physisch wirklich wiederbelebt. Also jemand war tot und kommt dann zum Leben. Das stimmt nur teilweise. Eine Wiederbelebung. Eine zweite Ansicht, ja geistlich auferstanden im Herzen der Glauben der Jünger. Sie glaubten und wie ich es vorhin auch gebetet habe, so quasi, im Herzen glaube ich an Jesus und lebt er in mir. Das stimmt teilweise auch. Aber wir gehen diesen Aussagen heute etwas genauer nach. Also er ist nicht nur eine Art Wiederbelebung, auch nicht nur so quasi geistig auferstanden, also nicht sichtbar physisch, er ist wirklich physisch und es hat auch mit dem Geistlichen etwas zu tun. Aber gehen wir dem nach in diesen zwei Punkten. Ist Jesus wirklich physisch real auferstanden? Ja, das ist er, das glauben wir, deshalb feiern wir Ostern. Warum glauben wir das? Und hier kommt jetzt vier Argumente, die ich kurz erwähnen möchte. So. Das erste Argument ist, Bubenzer nennt es, die falschen Zeugen, die Frauen. Und ihr versteht es jetzt nicht falsch, wenn jetzt hier Frauen eher negativ gemeint sind, es ist nämlich positiv. Zur damaligen Zeit galt vor einem Gericht die Aussage, die Zeugenaussage einer Frau einfach nicht. Das war nicht glaubwürdig. Unfassbar. Woher kam das? Unter anderem von unseren hochgeschätzten griechischen Philosophen. Wenn ihr wüsstet, was diese über die Frauen gesagt haben, unglaublich, unfassbar. Heute werden sie hoch angesehen in anderen Bereichen, was sie gesagt haben, angeblich. Und so gut ist, oder? In Bezug zu den Frauen, eine Katastrophe. Prägte auch die damalige Zeit. In der Hinsicht, eine Zeugin als Aussagegeberin gilt nichts. Und jetzt beschreiben die Evangelien in allen genau die Frauen als erste Zeugen. Und jetzt immer vorausgesetzt, das stimmt ja gar nicht. Er ist gar nicht auferstanden. Das sei eine Lüge. Und dann so auch die Berichte, die von Evangelien geschrieben worden wären. Und jetzt stellt man an die erste Stelle, ja, Frauen bezeugen es. Und jeder Leser im ersten Jahrhundert würde denken, ja super, wer glaubt denn schon den Frauen? Merkt ihr die Argumentation? Umgekehrt, dass es genau so war. Und die Jünger sie nennen als erste Zeugen, belegt das gerade ja. Also wenn die das schreiben, dann muss doch irgendetwas wahr dran sein. Und nebenbei noch sehen wir hier in den Evangelien, wie sich in den Christen das Denken über die Geschlechter massiv verändert hat. Positiv von Mann und Frau. Das ist einfach so nebenbei, dass wir sie so finden. Also eine erste Tatsache, in Anführungszeichen, die falschen Zeugen, die zuerst Jesus entdeckt haben. Lesen das in Matthäus 28, es war Maria Magdalena, es war die liebe Frau da von den beiden Söhnen, der Zebedäus, die da zu Jesus kam, so einen komischen Wunsch hatte für ihre Söhne. Sie waren die Ersten und sagten es dann den Jüngern. Eine zweite Tatsache, die für eine physische Auferstehung spricht, die Frauen übrigens, die haben ihn ja gesehen, dann, das veränderte Leben trotz Todesgefahr am Beispiel des Petrus. Dieser Petrus, der noch am Abendmahl gesagt hat, als Jesus seine Verleugnung oder seinen Tod voraussagte, ich werde dich nicht verleugnen, sagte Petrus. Und dann ging er ja mit Jesus mit, heimlich. Und da kam ein Dienstmädchen, die dort war, und sagte, du bist doch auch mit dem Jesus da. Und er sagte, nein, ich doch nicht. Ein Dienstmädchen. Und er, wir kennen die Geschichte, verleugnete dreimal Jesus. Dann nur 50 Tage später, derselbe Petrus steht vor Hunderten von Menschen und bekennt an Pfingsten Jesus. Vor Schriftgelehrten und so weiter. Vor einem Dienstmädchen eingeknickt. Ich stehe für Jesus da. Ah nein. Aber 50 Tage später, wenn es eine Lüge wäre, wenn er nur an einen, sorry nochmal, diesen verscharrten Jesus denken würde. Das kann doch nicht sein, oder? Oder gehen wir noch ein bisschen weiter, wenn er, am Anfang machst du das vielleicht noch, oder? Okay, wir begraben ihn und wir sagen, er lebt und so weiter und so, oder? Aber dann über Jahre hinweg, das zu glauben, die Lüge zu glauben, angefochten sein, verfolgt werden um des Glaubens willen, der Petrus, ja am Schluss sogar zu sterben für eine Lüge, doch sehr unwahrscheinlich. Er muss was gesehen haben. Er war der Erste nach den Frauen am Grab. Und er sah, es ist leer. Und später hat sich Jesus ihm und den Jüngern offenbart. Und dieser Jesus hat zu ihm persönlich gesprochen, Johannes 21. Und ihn sozusagen wiederhergestellt nach dieser Verleugnung und Enttäuschung. Da ist doch etwas passiert. Der hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus. Sonst ist das nicht zu erklären. Hier ein Punkt für uns. Auswirkung echter Bekehrung. Wer wirklich erkannt hat, wer Jesus ist, was er durch das Kreuz für mich getan hat, aus Liebe. Und du merkst, er ist irgendwie real, der erfährt auch in seinem Leben so eine ähnliche Veränderung wie der Petrus. Echte Christen zweifeln nicht an der Auferstehung, weil sie ihn erlebt haben. Wohl nicht gesehen, ja, aber erfahren, erkannt. Er ist wirklich. Dieser Glaube, das ist echt, das ist wahr. Glaubst du das? Jesus lebt heute. Kommen wir zu einer dritten Tatsache, auf die gehe ich nicht fest ein. Ich habe noch andere Punkte. Der Sonntag, heute ist Sonntag. Der Sonntag ist ein Auferstehungstag. Die Jünger haben, oder die Nachfolger von Jesus, in der Folge, wie die Geschichte weiterging, am Tag nach Sabbat ihre Versammlungen gehabt, ihre Treffen gehabt. Wir lesen das immer wieder. Beispielhaft Apostelgeschichte 20,7. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Abendmahl zu feiern, das Brot zu brechen. diese Veränderung ein Gedankenspiel, oder? Was müsste geschehen? In St. Gallen, morgen, am Montag, irgendetwas Gewaltiges müsste geschehen, damit dann in der Folge, nächsten Jahre, Jahrzehnte, dieses Ereignis, das am Montag geschieht, unseren Sonntag ablöst und der Montag zum Sonntag wird, als Feiertag. Was müsste da geschehen? So eine Veränderung hat stattgefunden, dass wir heute Sonntag feiern. Und die Bibel sagt, es ist die Auferstehung von Jesus. Das Gedenken an die Auferstehung von Jesus. Jeden Sonntag sollten wir daran denken. Er lebt. Er ist jetzt mitten unter uns. Durch seinen Geist. Wow. Wir erleben das im Ostern. Nicht nur heute. Genau, wie gesagt, nicht so lange zu diesem Punkt. Der vierte Punkt ist nämlich der ausführlichste und auch ein schöner Punkt. Da geht es auf 1. Korinther 15, 5 bis 8 ein, den wir schon gelesen haben. Deshalb lese ich den nicht wieder vor. Hier erwähnt jetzt Paulus einige Zeugen. Den einen kennen wir jetzt schon, nämlich den Petrus. Wird hier genannt Kephas, das ist einfach aramäisch und heißt Stein für Petrus. Genau. Also Paulus nennt jetzt Zeugen für die Auferstehung Menschen, die ihn gesehen haben. Petrus. Wie gesagt, sein Beispiel haben wir schon gehabt. Dann die übrigen Apostel in Vers 5. Also alle anderen haben ihn gesehen. Wir kennen aus den Evangelien die Zeugnisberichte, Johannes 20 zum Beispiel, sie haben ihn gesehen. Sie zweifelten ja alle. Und plötzlich diese Wendung. Und als ich vorhin über Petrus gesagt habe, plötzlich mutig für den Glauben hinstehen. Angst wegen Tod, wegen Gefahr, scheinbar keine. Das gilt für alle 12 der Apostel. Und bis auf einen, bis auf Johannes, sind alle für diesen Glauben gestorben. Für eine Lüge? Für den verscharrten Jesus? Nein. Für den auferstandenen, lebendigen Herrn. Alle 12 bis zum Lebensende haben es bezeugt. Keiner ist abgefallen. Keiner ist irgendwann eingeknickt im Angesicht von irgendwelchen Foltern oder weiß ich nicht was. Nein, kein einziger. Das ist schon erstaunlich. Aber doch gut, gibt es 12 Jünger. Sie glaubten. Dann erwähnt Paulus im Vers 6 500 weitere. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind, also gestorben sind. Das ist eine Begebenheit, meine ich, die kennen wir nicht. Die sehen wir nicht in der Apostelgeschichte oder in den Evangelien. Aber damals, als Paulus das beschrieb, muss es ziemlich klar gewesen sein, dass er ihnen schreiben konnte, und viele leben dann noch. Wann schrieb er das? Etwa 20, 25 Jahre, maximum 25 Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Deshalb konnte er sagen, viele leben noch, die Jesus gesehen haben. Nur so nebenbei, aus solchen Argumentationen heraus kommt es dann bei den Zweiflern, dass man eben die biblischen Texte nach hinten schiebt. Ah, das ist nicht 20, 25 Jahre nach Christus geschrieben, oder nach dieser Zeit, nach Jesus, sondern viel später. Die ganze Datierungsgeschichte. Alles, was ich heute Morgen sage, ist, was die Bibel anbelangt, wann sie geschrieben wurden, die einzelnen Briefe, ist absolut belegt. Wir wissen heute, auf 15 Jahre genau, wann die Evangelien geschrieben wurden, wann Paulus seine Briefe geschrieben hat. Das wissen wir. Und trotzdem wird das immer wieder angezweifelt. Mit irgendwelchen Argumentationen. Der Grund ist, weil es sonst wahr wäre. Besonders die Auferstehung. Aber wir merken, die biblischen Schreiber, sie argumentieren sehr nüchtern und klar. Das sind 500 Leute. Und auch von diesen 500 wissen wir nicht, dass auch nur einer geleugnet hätte und irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, ja, ich war auch mit dabei, da bei diesen 500. Aber die waren alle irgendwie eine Gehirnwäsche und die waren alle beeinflusst. Ich weiß, wo er liegt. Nein. Die 500 haben auch nicht einer Lüge geglaubt. Dann geht es weiter. Im nächsten Vers, im Vers 7, ist von Jakobus die Rede. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln. Und so wie er das schreibt, Jakobus, und wie man das nachlesen kann, ist gemeint eben nicht einer der 12 Jünger, weil in der Jüngergruppe hat es ja ein oder zwei, wohl Jakobus der Große und der Kleine, zwei Jakobusse. Aber hier ist von einem anderen Jakobus die Rede. Nicht noch speziell. Ist ja logisch, oder? Die 12 sind schon erwähnt. Und dieser Jakobus ist eben der Bruder von Jesus. Der Halbbruder von Jesus. Der nicht geglaubt hat in Johannes 7, vor der Kreuzigung. Er glaubte nicht. Er zweifelte an Jesus. Und kaum ist dieser Jesus auferstanden, glaubt er. Und wenn das anders wäre, zum Beispiel diese These, am Kreuz ist jemand anderer gestorben. Ein anderer, es war nicht Jesus. Wurden auch immer der wahre Jesus geblieben wäre, gell? Gell? Ein anderer Jesus. Dieser Jakobus, der Bruder, der 30 Jahre mit Jesus gelebt hat, täglich, der hätte doch gewusst, der hätte sagen können, das ist ein anderer Jesus gewesen. Meine Mutter Maria war ja auch dort. Das kommt ja noch dazu. Die war ja auch mit dabei an der Kreuzigung. Hat geweint um ihren Sohn, der dort stirbt. Aber sie sagte, er ist gestorben und er lebt. Und als Jakobus, der Halbbruder, Jesus dann gesehen hat, eben wie es hier steht, da hat er geglaubt. Der ist wirklich, das ist Jesus. Das ist mein Bruder. Er ist auferstanden. Ein starkes Indiz, dieser Jakobus, dass der Halbbruder von Jesus, der zuerst zweifelte, nach der Auferstehung, durch die Auferstehung glaubte, der hat ja dann auch den Jakobusbrief geschrieben. Und wahrscheinlich auch deshalb wurde er zu einer ziemlich wichtigen Führerperson in der im Urchristentum. In der Urgemeinde. Jakobus. Dann kommt am Schluss als letzter, aber nicht der letzte, Paulus. Zuletzt aber von allen erschien auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, sagt er. Jetzt kommt er. Der ja da auftaucht in Apostelgeschichte 8 als der große Christenverfolger. Als diese Bewegung immer mehr Zulauf fand, zuerst 3.000, dann 5.000 zum Glauben kam. Und er, der das Heft in die Hand genommen hat und rigoros anfing, Christen ins Gefängnis zu bringen und töten zu lassen. Ich weiß nicht, wie die ganzen gesetzlichen Vorgaben waren, dass es überhaupt möglich wurde. Aber wirklich, ein schlimmer Mensch. Am schlimmsten sind immer die religiös motivierten Menschen, die um ihres Glaubens willen andere töten. Das ist das Schlimmste. Hat es leider in der christlichen Kirchengeschichte auch gegeben, gell? dass Christen umbrachten, sogenannte Christen, echte Gläubige umbringen ließen, Kirchengeschichte, aber auch Muslim, die um ihres Glaubens willen töten. Christen, Jesus-Nachfolger, töten nie um des Glaubens willen. Das ist ein Widerspruch in der Bibel, ganz klar. Jetzt, dieser Paulus, der bekehrt sich, hat er plötzlich dieser Lüge des verscharrten Jesus geglaubt? Das kann doch nicht sein. Der muss doch etwas erlebt haben, das ihn total umgehauen hat. Es war der auferstandene Jesus. Apostelgeschichte 9. Als er auf dem Weg nach Syrien war, nach Damaskus, ist ihm Jesus erschienen. Und ab dem Moment war schwupps, 180 Grad Kehrtwendung. Er wurde 3 Tage blind, wurde sehend durch einen gläubigen Christen. Und ab dem Zeitpunkt hat der Mann Jesus bekannt. Schon gewaltig. Der hat doch etwas gesehen. Das kann doch nicht anders sein. Ja, er hat den auferstandenen Jesus gesehen. Gut, soweit der erste Punkt. Auferstehung, eine physische, sichtbare Realität. Jetzt habe ich aber oben etwas gesagt, und zwar stimmt das bedingt. Nun, vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, ja, aber wie ist das denn mit den anderen Auferstehungen oder Erweckungen, die wir in der Bibel haben? Weil Jesus war nicht der Erste, oder? Du findest das im Alten Testament, nämlich 3 Auferweckungen. Und auch im Neuen Testament findest du auch wieder 3 Auferweckungen. Von Menschen, durch Gott. Ja, worin unterscheidet sich denn die Jesus-Auferweckung, Auferstehung? Also am Begriff Auferstehung, Auferweckung liegt es nicht. Der wird ganz austauschbar eingesetzt in der Bibel. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar Auferstehung, auch eine geistliche Realität. In Römer 6,9 lesen wir die Antwort zu dieser Frage, was unterscheidet die Auferstehung von Jesus von den anderen in der Bibel erwähnten. Römer 6,9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. All die Auferweckten, die anderen Auferweckten, Lazarus als bestes Beispiel, die sind ja alle wieder gestorben. Die sind wirklich wiederbelebt worden. Aber gestorben. Die bekamen noch ein paar Jahre. Jesus, ist er wieder gestorben? Nein, der ist nicht wieder gestorben. Er ist aufgefahren in den Himmel. Und als Erster war er das. Wir lesen das dann noch. Jetzt gibt es diese Begebenheit, die nur Matthäus erwähnt, in Matthäus 27, 52 bis 53. Im Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus. Das müssen wir jetzt doch noch rasch lesen. Eine Begebenheit, die sehr vorsichtig irgendwie behandelt wird. Und doch, wenn man sich das so vorstellt, denkt man, oh, was ist da geschehen? 27, Vers 52. Ich lese Vers 51, und siehe der Vorhang, das ist während der Kreuzigung, und siehe der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei, und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Im Zusammenhang mit dem Tod von Jesus. Und gingen aus den Gräbern hervor, zu dem Zeitpunkt, dass Jesus starb, gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Genau. Was ist da geschehen? Sie ist da von entschlafenen Heiligen die Rede. Wer sind diese entschlafenen Heiligen? Wenn man da nachliest, kommt man drauf, es sind die Gläubigen aus dem alten Bund, aus der Zeit, bevor Jesus lebte. Menschen, die im Glauben, im geretteten Glauben gestorben sind. Nach der Auferstehung sind sie in Jerusalem erschienen. Stellt euch das einmal vor. Damit noch schwierig. Wie merkst du unter Lebenden? Also wenn du auch sagst, jetzt wieder nach St. Gallen gehst, in die Stadt, Innenstadt und so weiter. Wie merkst du, das ist ein Auferstandener und das ist noch ein Normaler? Wie merkst du das überhaupt? Irgendwie merkten sie es. Erkannten sie sie? Und jetzt kommen wir das ganz spannende Thema Auferstehungsleib. Was ist da geschehen in diesen 40 Tagen, wo Jesus da war? Das ist wirklich ein hochinteressantes Thema. Es klang schon ein wenig an auf dem Berg der Verklärung, als Jesus mit drei Jüngern dorthin ging. Da haben sie ja zwei Leute gesehen, oder? Mose und Elia. Woher wussten die, dass das Mose und Elia sind? Es gibt noch keine Fotos und so weiter, nicht einmal Zeichnungen von ihnen. Aber sie wussten es. Wie merkten diese Leute, dass das Heilige sind? In 1. Korinther 15, 20, da ist diese Bibelstelle, dass Jesus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Der Erste mit einem neuen Auferstehungsleib, der nicht mehr stirbt. Und so einen hatten diese Menschen wahrscheinlich auch. Und sie sind ja nicht auf der Erde geblieben. Wir wissen von ihnen nachher nichts. Die sind ja nicht wieder gestorben. Wahrscheinlich wurden sie auch wieder entrückt. Also diese Auferstehung ist etwas total anderes. Das haben die ersten Jünger, die haben das gemerkt. Was da geschehen ist, diese Auferstehung von Jesus, das ist dieses neue Leben, dieses ewige Leben. Und sie sahen physische Auswirkungen davon. Das ist das Spannende. In 1. Korinther 15, 35. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Diese Korinther, eben diese einige, die da Zweifel hatten, die stellten da diese komischen Fragen, wie die Sadduzäer, oder? Mit diesen, wie viele Frauen und wessen Frau ist es das nach dem Tod? Da hatten sie auch so gerade die Frage, ja, Paulus, Auferstehung, mit was für einem Körper denn? Und dieses ein bisschen manchmal komplizierte Kapitel 15 im 1. Korintherbrief gibt darauf Antwort. Und es lohnt sich wirklich, diesen Fragen nachzugehen. Nathanael Bubenzer noch einmal, der hat dann Folgendes festgehalten. Was ist denn bei der Auferstehung von Jesus gleich geblieben und was hat sich verändert? Könnt ihr das im Skript dann alles nachlesen, auch mit Bibelstellen. Jesus konnte man anfassen. Es geht jetzt um diesen Auferstehungsleib. Sie konnten Jesus anfassen. Er war kein Geist. Er hat auch gegessen. Und alles ganz wichtige Indizien. Lukas 24, 39. Und Johannes schreibt in seinem Brief, was wir angetastet, dass wir ihn berührt haben. Dann in Johannes 20, 27. Ein weiteres Merkmal, er hatte Wundmale, Jesus, oder? Händen und Füßen. Das bringt aber auf eine Frage auf, wieso nur diese? Ihr habt vielleicht mal den Passion, den Passionsfilm von Mel Gibson gesehen, muss man nicht gesehen haben, das ist unglaublich brutal, wegen der Geißelung, oder? Und da steht auch, die Gekreuzigten wurden vorher gegeißelt. Auf ganz brutale Art und Weise, der hatte Striemen und der sah, die sahen schrecklich aus am Kreuz. Also nicht so schön poliert und so. Ja. Diese Wunden hatte er wahrscheinlich ja nicht. Gehe ich mal nicht davon aus, dass dieser auferstandene Körper, aber er hatte die Wunden, die seine Kreuzigung zeigen. Oder auch beim Thomas, wenn ich in seine Wunde langen kann, dann glaube ich es. Und schau, und er zeigte sie ihm. Die Wunden hatte er, aber die anderen nicht. Also Dinge, die ganz klar auf Jesus hin zeigen, deuten. Was auch war, sie erkannten ihn. Wiedererkennbar, die Emmaus-Jünger. Oder auch in Johannes 21. Dort steht dann so, auch bei den Emmaus-Jüngern, irgendwie etwas ist anders an Jesus und irgendwie, er ist es doch, oder? So diese beiden Dinge. Die Emmaus-Jünger erkannten ihn zuerst nicht und plötzlich wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Dasselbe bei den Johannes-Jüngern. Sie zweifelten, aber wussten, doch, er ist es. Also das war gleich. Drei Punkte also, er war physisch, er hatte seine Wundmale, sie erkannten ihn wieder. Was war neu? Er geht durch eine Tür frei von Materie, Johannes 20, 19. Jünger, Angst und Dung, oder? Und dann lesen wir lesen das einfach so, da geht er durch die Türe. Er war plötzlich unter ihnen, weil sie hatten verschlossen. Gell? Wie du am Abend auch, oder? Und plötzlich ist ja jemand da. Woher kommt er? Und er steht dort so. Losgelöst von Raum und Zeit, bei den Emmaus-Jüngern, Lukas 23, er spricht mit ihnen und plötzlich, schwupps, war er weg. Sie sahen ihn nicht mehr. Und nicht mehr gebunden an den Tod. Was Sie vorhin gelesen haben, 6, Vers 9. Wir sehen beim auferstandenen Jesus ein neuer geistlicher Leib. Ich habe 1. Korinther 15, 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Deshalb habe ich vorhin gesagt, Geist stimmt auch. Irgendetwas ist anders, oder? Und jetzt kommt's. Jetzt kommt etwas da. Das wirklich. Was ist mit Petrus im Gefängnis geschehen? Apostelgeschichte 12. Was ist mit Petrus im Gefängnis passiert? Die Türen gingen auf und er ging hinaus. Ein Engel hatte ihm die Türen geöffnet und er konnte einfach so hinausgehen. Was ist mit Philippus geschehen, als mit dem Kämmerer sprach, Apostelgeschichte 8? Der war plötzlich nicht mehr da. Speziell. Paulus, Apostelgeschichte 14, in einem Ort gepredigt und da steht, er wurde gesteinigt und alle dachten, der sei tot, auch seine Kollegen. Dann steht er einfach auf und geht wieder in die Stadt und predigt. Was ist das? Eine erstaunliche Parallelität vom Auferstehungsleib. So kleine Hinweise, finde ich, wo wir sehen, da ist etwas anderes. Weil all die drei sind doch Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Und in ihm und du und ich auch. Ja, auferstanden sind. Und dieser Auferstehungsglaube mehr, noch mehr ist, als nur einfach, in Anführungszeichen nur, wir leben mit ihm in Ewigkeit. Ihr könnt diesen Fragen, diesen Bibelstellen selber noch mehr nachgehen. Ich muss zum Schluss kommen. Was hat das alles mit mir zu tun und heute? Die Auferstehung von Jesus ist eine Tatsache. Sie ist eine Säule unseres Glaubens, wie wir das am Anfang gelesen haben. Ich erinnere noch einmal an die Zitate von Bubenzer und Spieker. Die Auferstehung ist Gottes Antwort für unsere dem Untergang geweihten Welt. Hier noch ein Gedanke, der in aller Munde ist. KI, Robotik, neue Menschen werden hergestellt. oder? Das läuft aber in einem Hochtempo. Und wir wissen nicht, in 5 Jahren, was da alles schon rumläuft. Wie Menschen und keine Menschen sind. Das geht viel schneller, als wir denken. Was ist der Gedanke dahinter? Warum? Warum diese ganze Kai, neue Menschen? Nun, von dem, wo wir heute von Auferstehung reden, da geht es auch sehr in diese Richtung. Das ist einfach Gottes Weg. Bei KI wollen Menschen das eigentlich tun, was Gott tun kann, mit dir und mit mir. Neue Menschen machen. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, 17. Die Auferstehung ist ein großer Trost, sowohl im Blick auf das Leben hier und auch danach. Wir werden viele Gläubige wiedersehen. Deshalb, die haben Jesus wieder erkannt. Wir werden einander erkennen und wir werden einen neuen geistlichen Körper haben. Dieses Wort geistig, wie es Paulus hier braucht, geht dem nach. Das ist hochinteressant. Wir haben neues Leben mit Jesus. Unsere seelischen und körperlichen Defizite, die wir hier in diesem Körper haben, werden dann fertig sein. Die gibt es dann nicht mehr. Was für ein Trost. Seelische und körperliche Defizite gibt es dann nicht mehr. Die Auferstehung ist teils schon jetzt geistlich erfahrbar. Römer 6 ist von unserer Auferweckung die Rede. Und nicht nur in Zukunft gesehen, sondern auch hier und jetzt schon. Philipper 3, Paulus auch, er sagt, ich habe es noch nicht ergriffen, aber was dieses Sterben mit Jesus und auch Verstehen mit ihm, ich will noch mehr wissen, ich will es noch mehr erfahren. Und schließen möchte ich mit Galater 2, 20, wo wir plötzlich auch merken, da steckt ja auch dieses Sterben mit Jesus und auferweckt werden mit Jesus drin. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Glauben lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also ich bin mit Jesus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das war eingeblendet. Genau, Christus lebt in mir. Nehmen wir das doch mit. Staunen wir über diese Auferstehung. Da ist wirklich etwas Großartiges geschehen, das diese Welt rettet. Jesus Christus. Wir danken dir, allmächtiger Gott. Wir danken dir für die Auferstehung. Wir danken dir für diese Hoffnung, die damit verbunden ist. Nicht nur für dieses Leben jetzt, aber auch danke für die Gewissheit, dass du jetzt lebst und wir durch den Glauben mit dir verbunden leben, in einer neuen Qualität erfahren können. Wir sehen das in der Bibel und mir öffnen sich ganz neu die Perspektiven diesbezüglich, was du schenkst, was du wirkst an Wundern und Heilung und Neuem, das du tun kannst nach deinem Willen. Schenke uns doch mehr Einsicht durch dein Wort und in deinem Wort. Wir möchten mehr von dir erfahren, lernen, sehen, Jesus. Danke für den Geist, der in uns wohnt, der uns in deine Wahrheit führt. Amen. Alles ist bezahlt. Der Retter sprach zu mir, in dir ist keine Kraft. Schau auf mich, auf Jesus. Vertraue mir. Denn nur ich habe alle Macht.